Und ganz wichtig ist, beim Ziele setzen ist immer wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Warum, was ist meine Anreizmotivation, warum mache ich das? Schriftlich aufschreiben. Das ist ganz, ganz wichtig.
Hallo und herzlich willkommen im Intropreneur Business Podcast, deinem Podcast, der dich begleitet, beides zu sein, erfüllt und erfolgreich mit deinem Business. Mein Name ist Nadine Krischke. Ich bin Coach, Gründerin vom Intropreneur Business, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast hier. Und ich freue mich so sehr darauf, gemeinsam mit dir den einzigen Weg zu gestalten, der es dir erlaubt, im Einklang mit dir und deinen Fähigkeiten deine Aufgabe auf der Welt zu leben. Dein eigener. Hallo und herzlich willkommen hier in der letzten Folge für dieses Jahr im Intropreneur Business Podcast. Und als allererstes von Herzen Dankeschön. Danke, dass du dir in diesen Tagen vor Weihnachten, ich weiß, das ist immer hektisch, da ist viel Trubel, viel noch zu erledigen, dass du dir in diesen Tagen vor Weihnachten die Zeit nimmst, meinem Interview mit Silvi Stollreiter zu lauschen. Silvi arbeitet als Karrierecoach und als Trainerin. Vor allem mit Personen, die eher leise sind und deren Wunsch es ist, endlich gesehen zu werden und endlich angemessen zu verdienen. Und ich sage an der Stelle schon mal herzlich willkommen. So schön, dass du da bist, Silvi Stollreiter.
Ja, liebe Nadine, vielen Dank für die Einladung und diese wirklich gelungene Anmoderation.
Gerne. Auch du, danke für dich, dass du die Zeit nimmst, ja, kurz vor Weihnachten, auch hier nochmal den Kopf frei machen für das Interview. Wir wollen heute darüber sprechen, wie geht Ziele setzen als introvertierte Macherin? Und wir wollen darüber sprechen, wie du herausgefunden hast, was du wirklich im Leben willst, wie es dir gelingt, deine inneren und deine äußeren Zweifel abzulegen und letztendlich auch für deine Ziele, also auch für deine Lebensziele loszugehen. Und ich bin ganz neugierig zu hören, welche Tools du nutzt, um dich vor Ausbrennen zu schützen, um deine Energie auch gut in Balance zu halten. Und bevor wir jetzt gleich in das Interview einsteigen, ich habe noch einen Hörtipp für meine Zuhörerinnen. In den Folgen aus dem November habe ich schon ausführlich über Ziele setzen und über Ziele erreichen gesprochen. Und vor allem Bezug darauf genommen, wie wir das im Entrepreneur-Business machen und welche Methoden für uns introvertierte Frauen am besten passen. Also hör da gern mal rein als Ergänzung hier für das Interview. Und liebe Silvi, wir legen los. Und ich möchte dich gern als erstes in ein kleines Warm-up einladen zum Ankommen, damit ich meine Zuhörerin ein bisschen besser kennenlerne. Ja, und ich stelle dir ein paar Fragen und bitte, wenn möglich, antworte spontan und mit einem Wort.
Okay.
Was beschäftigt dich?
Sinn.
Okay. Spannend. Kommen wir nachher noch drauf.
Naja.
Was machst du für dein Leben gern?
Bewegung.
Okay. Und was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
Unloyalität.
Okay. Gibt es einen Ort, an welchem du am liebsten bist?
In den Bergen.
In den Bergen? Oh ja. Genau. Jederzeit und immer. Was möchtest du unbedingt noch tun in deinem Leben?
Was will ich unbedingt noch tun? Da braucht es jetzt mehr als ein Wort.
Eine auf zwei.
Was will ich unbedingt noch tun? Ja, gute Zeit haben. Das sind jetzt drei.
Okay, ich danke dir. Danke für diesen ehrlichen Einblick. Und Silvi, was mich an dir ganz besonders fasziniert, ist, dass du eine sehr interessante Kombination an Persönlichkeitsmerkmalen mitbringst. Du sagst selber von dir, ich bin introvertiert und ich bin hochsensibel. Mhm. Und mir ist es wichtig, immer Neues zu lernen, hohe Leistung zu bringen und meine Energie als Macherin auszuleben. Und diese, also viele meiner Zuhörerinnen werden diesen Begriff Macherin eher mit extrovertierten Persönlichkeiten verbinden. Und ich möchte gerne als Einstieg mal deinen Blick kennenlernen, deinen Blick erfragen. Wie definierst du denn Macherin sein aus deiner introvertierten Perspektive?
Das ist gut, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte das eigentlich nie mit Extrovertiertheit in Verbindung gebracht. Und da kann ich auch ein gutes Beispiel geben. Also in der Schule, mir war es einfach immer wichtig, was zu lernen. Ich war wissbegierig und neugierig und deswegen habe ich mich auch immer gern am Unterricht, also aktiv beteiligt, mit Aufzeigen und so weiter und so fort. Und ich habe das halt immer ganz fröhlich erzählt, wenn man sich so ausgetauscht hat. Und das ist bei Introvertierten immer auf große Skepsis gestoßen. Und da habe ich mir auch gedacht, also auf das wäre ich nie gekommen. Gleich wie du jetzt sagst, mit Macherin. Also was steckt für mich hinter einer introvertierten Macherin? Also ich setze halt gern um, wenn ich mir ein Ziel setze, dann setze ich es halt, wie der Name schon sagt, gerne gleich um. Mhm. Und das habe ich von meinem familiären Hintergrund mitbekommen. Hauptsächlich deshalb, weil es meine Eltern mir, also beide Elternteile, sehr vorgelebt haben. Also wenn man bei uns gesagt hat, wir machen zum Beispiel am Wochenende als Familie einen Ausflug, dann ist das auch passiert. Mhm. Und das ist jetzt ganz wichtig. Oder sonst, wenn es geheißen hat, Hausübungen machen, dann gab es da die Vorgabe, das klingt jetzt ein bisschen streng, oder die Abmachung, wenn man nach Hause kommt, dann isst man als erstes und danach macht man die Hausübung. Und wenn man die fertig hat, dann kann man mit anderen Kindern spielen gehen. Und so bin ich aufgewachsen, weil es meinen Eltern wichtig war, Dinge abzuschließen. Weil wenn man davor rausgeht und dann das Thema Lernen oder Hausübungen ganz weit zurückschiebt, dann passiert es nicht und dann hat man diesen Stress. Und so haben meine Eltern immer für eine gesunde Struktur gesorgt und deswegen ist das wahrscheinlich auch bei mir so stark ausgeprägt, das ganze Thema. Und für mich hat jetzt Macherin einfach mit Umsetzen zu tun. Ich setze mir ein Ziel, das, was ich natürlich erreichen will, und dann setze ich es eben um. Und mit Macherin ist für mich auch eine andere introvertierte Stärke verknüpft. Zum Beispiel, ich bin richtig gut im Organisieren. Mhm. Also zum Beispiel Events organisieren, Dinge organisieren. Bei mir laufen da alle Fäden zusammen und da bin ich richtig in meinem Element. Oder was auch spannend ist, und das habe ich lange nicht erkannt, weil ich war ja, ich bin ja jetzt selbstständig, war aber lange Jahre natürlich auch angestellt. Und da bin ich dann zum Beispiel in der Rückschau draufgekommen, dass ich auch eine gute, also Netzwerkerin bin, weil ich habe mich 1:1 mit den Leuten getroffen, weil mir ja, ich war ja interessiert, was machen sie, was haben sie für Meinung und so weiter und so fort. Und dann mit der Zeit habe ich dann die Leute miteinander vernetzt, ohne das wirklich dann mitzubekommen. Und ich habe dann einfach für mich festgestellt, ich bin im positiven Sinn auch eine ganz erfolgreiche Influencerin, weil ich die Dinge, die mir wichtig waren, zum Beispiel im Job, weiterzukommen, die Dinge zu bekommen, die mir wichtig sind, also zum Beispiel Ausdehnung von Homeoffice-Zeiten oder einen ruhigen Arbeitsplatz oder einen ruhigeren Arbeitsplatz in einem Großraumbüro. Das war für mich einfach immer wichtig, das umzusetzen. Und deswegen habe ich dann immer auf solche Ziele hingearbeitet und habe ich alles gut kombinieren können, weil ich mir gedacht habe, wie verkaufe ich das jetzt meinem Chef am besten, damit er mich dabei unterstützt? Und von dieser Fragestellung bin ich dann, wie gesagt, habe ich dann, wie sagt man, das Pferd von hinten aufgesattelt und habe mir dann überlegt, okay, mein Chef, für den ist dieses und jenes wichtig, ich will das, wo treffen wir uns in der Mitte, was muss ich ihm bieten, damit er mir das gibt, was ich will. Und so lasse ich das in aller Kürze so ein bisschen erklären, wo auch meine Motivation herkommt und wie ich das dann so spielerisch dann kombiniert habe, um dann wirklich auch für mich das Beste halt rauszuholen.
Also wenn ich dir zuhöre, die Frage, was ist Macherin sein aus deiner introvertierten Persönlichkeit? Und also ich höre heraus, dass du deine stillen Stärken oder die Stärken von Introvertierten in ein Gespräch, ins 1-zu-1-Gespräch zu gehen, Tiefe zu erzeugen, darüber auch Übereinkunft erzeugen, dass du das organisieren können, Strukturen schaffen können, dass das stille Stärken sind, die du an dir kennst, dessen du bist dir dessen bewusst und du setzt sie auch ein, um dein Macherinsein, dieses Ziele erreichen auch zu erleben. Ich höre aber auch raus, dass du mit Macherin sein verbindest. Ich setze gern um. Mhm. Und es ist mir wichtig, Dinge abzuschließen. Das, okay. Meinst du, also das, der Begriff, der mir durch den Kopf ging, als ich dir zugehört habe, war Entschlossenheit.
Okay. Ja, das ist natürlich auch, ich sage mal, ein gutes Synonym dafür, weil ich muss, wenn ich was umsetzen will, dann muss ich mich ja für etwas entscheiden. Und ich denke, das passt auch gut. Aber für mich bringt es halt Macherin auch noch besser auf den Punkt. Ich kann dir noch ein Beispiel aus meiner Kindheit geben, weil ich war jetzt nie die, die jetzt groß im Mittelpunkt stehen wollte. Vielleicht für kurze Zeit, aber dann auch wieder zurück in die Ruhe, in die Stille, in die Beobachtung. Und da war mal so eine Zeit, da waren die Pokémons ganz, ich sag mal, in. Und ich habe auf dem Dorf gewohnt, da gab es, wie gesagt, Internet war noch nicht existent. Und da musste man ja, oder sollte, da war ja so das Ziel, diese 150 Karten da zu sammeln. Und da habe ich auch meine kompletten Stärken ausgespielt. Und am Ende habe ich sogar die anderen Kinder, die natürlich diese Karten auch alle gesammelt haben, für mich gewonnen, damit sie mich unterstützen, dass ich alle 150 zusammenbekomme. Und ich habe dann, also man könnte sagen, ich habe die anderen so ein bisschen angestellt, dass sie mich unterstützen. Also angestellt in dem Sinn, dass ich sie positiv motiviert habe. Ja, wenn du bei mir mitmachst, dann schaffen wir es gemeinsam, weil ich habe jetzt schon so und so viele Karten und das wirst du jetzt alleine nicht schaffen. Oder zum Beispiel meinen Bruder, den habe ich auch dazu motiviert, diese Kaugummis, für die hatte ich ja keine Verwendung. Ich selber wollte sie nicht verkaufen und dann habe ich zu ihm gesagt, es wäre doch gut, wenn du das in deiner Klasse anbietest, dann haben wir wieder Cash, dann können wir uns wieder die neue Lieferung.
Ein Pokémon-Karten.
Dann haben wir die ganze Lieferung, die Wochenlieferung aufgekauft, haben geschaut, okay, was brauchen wir? Und so, also ich war da der Mastermind und habe das alles so in meinem Kopf strategisch halt koordiniert und die anderen Kinder habe ich halt für mich gewonnen und die waren so meine stillen Mitarbeiter. Aber das war alles spielerisch und ohne jetzt diesen Hintergedanken, Leute herumzukommandieren. Das kann vielleicht rüberkommen, wenn man mich jetzt nicht kennt. Aber das war eigentlich ein ganz schönes Erlebnis, wo ich alles, was ich dir jetzt beschrieben habe, auch da spielerisch so eingesetzt habe.
Also für mich kommt da noch eine weitere stille Stärke zum Tragen. Zusammenhänge erkennen und das große Ganze sehen, also wirklich das ganze Bild sehen. Das ist auch etwas, was wir Introvertierten häufig sehr gut können. Und bei mir kommt es tatsächlich so an, dass es dir gelingt, Menschen zu überzeugen, mit dir gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Nicht indem du, in dem Wort Macherin steckt, oder es versteckt ja auch Macht drin. Also nicht indem du die Macht ausübst, sondern indem du sagst, okay, ich habe das davon, du hast das davon. Schau mal, ist das ein erstrebenswerter Nutzen für dich?
So ein Win-Win. Und unter Macherin, was verstehe ich da? Da kann man, also ein anderes Wort für machen ist ja auch tun. Ja. Und so habe ich es eigentlich immer gesehen. Ich tue und erziele damit ein Ergebnis. Ja. Also das war für mich eigentlich immer dieser Aspekt. Und ich bin auch, ja, so der typische Typ Kooperation. Das war bei mir auch in der Arbeit oft ersichtlich. Ich habe diese Konkurrenz. Natürlich, jeder ist irgendwie in der Konkurrenz zueinander. Und da habe ich ja auch lang dieses Spiel mitgespielt. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, das will ich doch gar nicht. Was haben wir davon? Speziell, wenn wir uns Frauen unter Anführungszeichen gegenseitig bekriegen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, wieso bündeln wir nicht unsere Kräfte und schauen, wie wir voneinander besser profitieren können. Und habe dann, wie gesagt, den Spieß umgedreht. Und das war dann auch viel befriedigender für mich und auch für mein Umfeld, weil ich durch meine, ich sag mal, Gesinnungsänderung war dann für die anderen auch so ein bisschen dieser, da hat sich was verändert in der Energie. Und das Miteinander hat sich dann auch irgendwo verbessert. Und das war für mich eine sehr schöne Erfahrung.
Ist auch etwas, was, finde ich, auch ein Learning, weil wir introvertierten Frauen ja auch eher dazu neigen, unser eigenes Ding zu machen. In der Stille und im Rückzug. Und du sagst, okay, ich habe die positive Erfahrung gemacht, wie bereichernd und wie hilfreich Ziele zu erreichen es sein kann, wenn ich mich mit gerade auch mit anderen Frauen verbünde.
Und an dieser Stelle muss ich kurz einhaken, weil ich habe auch sehr viel negative Erfahrungen in meinem Leben mit Mobbing gemacht. Und das hat mich natürlich auch, das war so wie ein Bremsklotz. Aber da gibt es auch einen anderen Podcast von mir, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Das Einzige, was ich noch sagen will, ist, das war eine sehr schwere und herausfordernde Zeit. Trotzdem, weil ich es aufgearbeitet habe, aktiv, habe ich das alles überwinden können. Und wie gesagt, das hat mir dann das auch ermöglicht, dieses Thema Gemeinsamkeit und Win-Win wiederzusehen. Mhm. Trotz dieser Erlebnisse, trotz dieses jahrelangen Mobbings. Also das wollte ich noch in der Klammer hinzufügen.
Ja. Auch kleiner Einblick auch von meiner Seite. Auch ich habe in meiner ersten beruflichen Hälfte als Angestellte diverse unschöne Erfahrungen auch gerade mit Frauen gemacht, wenn es um Karriere ging, wenn es um Gehaltsverhandlungen ging. Und ich habe mich dann auch immer gefragt, wieso eigentlich? Also warum nicht zusammentun und gemeinsam haben wir viel mehr Kraft, viel mehr Power, als wenn wir das gegeneinander machen. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen weiteren Podcast. Lass uns mal bitte zurückgehen zu der Frage, wie geht Ziele setzen als introvertierte Macherin? Und du hast uns ja schon einen kleinen Einblick gegeben, wie du das machst, wie du tickst, also welche Haltung du auch dahinter stellst. Und du sagtest vorhin, bei dir gibt es ja auch zwei berufliche Lebenshälften. Die eine Lebenshälfte, in der du angestellt warst und jetzt deine berufliche Lebenshälfte als Karrierecoach und als Trainerin. Was ich gern von dir wissen möchte, ist, wie hast du denn herausgefunden, was du wirklich willst im Leben?
Das ist eine sehr gute Frage. Bezogen jetzt auf das mein neues Thema Coaching, richtig?
Du kannst es, also ich fasse, wenn ich frage, was willst du wirklich im Leben? Ich fasse es sehr weit. Das ist für mich nicht nur, wie möchte ich arbeiten, was möchte ich arbeiten, sondern auch, was ermöglicht mir Arbeit, was für ein Leben stelle ich mir vor. Großraumbüro war vorhin auch so ein schönes Stichwort. Ich glaube, das stellt sich keiner von uns Introvertierten als etwas Schönes im Leben vor. Aber du kannst es auch gern erstmal auf die Lupe erstmal darauf legen, wie hast du herausgefunden, dass du Karrierecoach und Trainerin sein möchtest, dass das dein Ziel ist.
Okay, also ja, ich hatte in meinem Leben, ich wusste eigentlich immer, was ich nicht will. Nicht wirklich, was ich will. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker. Was habe ich deshalb gemacht? Ich habe gewusst, was ich nicht will, das habe ich ausgeschlossen und dann habe ich von den Optionen, die noch übrig geblieben sind, ja, das Beste gemacht. Und der Punkt war, dass ich, also diese ganzen Gaben, die wir jetzt besprochen haben, die waren bei mir sehr früh ersichtlich. Und ich war ja, immer, wie sagt man denn, im Vergleich zu anderen, wobei man sich nicht vergleichen soll, aber damit man so ein bisschen den Kontext von mir versteht, ich war meistens immer viel weiter wie die anderen Kinder im gleichen Alter, auch schon im Kindergarten, in der Schule und so weiter. Das hat natürlich wieder eigene Herausforderungen mit sich gebracht. Aber wie gesagt, was hat mir mein Umfeld, die Lehrer, meine Eltern, das nähere Umfeld, was haben die mir gespiegelt? Ja, ich habe, wie gesagt, ich kann gut umsetzen, ich kann gut organisieren, ich bin sehr genau, ich bin strukturiert und ich habe ein gutes Händchen für Zahlen. Und aufgrund von dieser Mobbing-Situation habe ich unbewusst in meinem Leben immer sehr nach Sicherheit gesucht. Und deswegen habe ich mich auch für dieses Thema Finanzen und Controlling entschieden, weil in mir war auch immer so eine Stimme, das war jetzt nicht eine Marketing- oder Vertriebsstimme, das habe ich damals auch in der weiterführenden Schule gar nicht so benennen können. Aber so aus heutiger Sicht war diese Stimme schon da, aber ich habe sie immer abgetan, weil ich mir gedacht habe, ah, das ist so, weil Zahlen sind logisch. Auch, ja. Oder auch wenn du eine Aufgabe, eine mathematische Aufgabe löst, dann ist es logisch, ist es nachvollziehbar. Und für das andere, das war mir immer zu, ja, zu undefiniert, zu unsicher. Und deswegen bin ich mal in diese Schiene gegangen. Und zum Beispiel im Studium, das war Wirtschaftsrecht und Betriebswirtschaft/Controlling, da hat es unter anderem auch so Soft Skills Kurse oder Vorlesungen gegeben. Und die haben mich immer sehr fasziniert. Also da war in meinem Körper richtig Leidenschaft und da war ich sehr, sehr wissbegierig. Das andere habe ich mit dem logischen Kopf gemacht und diese Soft Skills, das kam von Herzen. Was war aber mein Punkt? Ich wusste nicht zu diesem Zeitpunkt, ja, was ich beruflich mit Soft Skills machen kann. Es war auch wieder so ein Sicherheitenthema. Und dann habe ich mich halt auch wieder für diesen Finanzweg entschieden, weil ich mir gedacht habe, jetzt machst du mal das Studium fertig. Und dann, wie gesagt, habe ich dann bei General Electric im Finanzbereich angefangen. Und was ich sagen muss im Rückblick, das Zahlenthema, das passt auch weiterhin gut zu mir. Und die Werte, also wieso bin ich dann auch zu dieser Firma gegangen? Weil sie sehr meine Werte wiedergespiegelt hat. Also dieses Growth Mindset, Weiterkommen, dass man einfach so die Neugierde in dieser Firma belohnt wird. Und auch so diese Leistungsbereitschaft. Und ich habe mir dann aber über die Jahre, also ich war da insgesamt 10 Jahre angestellt, habe ich mir dann schon öfters, und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, die Sinnfrage gestellt. Weil ich einfach herausgefunden habe für mich, es ist zwar gut, wenn man ein Händchen für Zahlen hat, aber was bringt es mir am Ende des Tages? Was bringt es mir? Ich mache halt eine Excel-Tabelle, ich mache eine schöne Auswertung für meinen Chef, ich schreibe PowerPoint-Folien, die gut verkaufen, aber was ist der Sinn dahinter? Und der ist mir über die Jahre verloren gegangen und da bin ich dann auch in so eine Art Sinnkrise gefallen und das war bei mir schon Ende 20, was halt andere, ja, klassischerweise so nennt man eine Midlife-Crisis, das war bei mir schon viel früher. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, Silvi, wenn du so weitermachst, du hast noch 30 Jahre bis zur Pension, / Rente, willst du wirklich da noch in diesem Bereich 30 Jahre beruflich weitergehen? Und mein Herz hat sofort gesagt, nein, ganz sicher nicht. Und deswegen habe ich dann auch aufgrund von einer, ja, Kündigungssituation, habe ich dann auch für mich entschieden, okay, ich muss jetzt Nägel mit Köpfen machen, weil die innere Stimme hatte ich schon länger in mir, die gesagt hat, du kannst nicht weitergehen, jetzt mach mal was, nimm mal die Hände in die Hand. Und ich habe mir halt immer, nicht eingeredet, aber halt gesagt, ja, mir geht's ja gut, die Firma hat man ja, wie gesagt, kann man ja gut wechseln, die ist ja groß genug. Ich habe tolle Mitarbeiter-Benefits, ein super gutes Gehalt, dieses ganze Blabla, was ja sehr gewürdigt gehört. Aber im Endeffekt war ich unglücklich und sehr unglücklich. Und das hat sich dann auch gesundheitlich ziemlich stark geäußert. Und dann sind bei mir die Alarmglocken losgegangen und ich habe gewusst, okay, jetzt oder ich gehe unter. So. Klingt jetzt ziemlich krass, aber so war's. Und wie habe ich dann meinen Weg zum Karrierecoach gefunden? Das Thema hat mich gefunden, weil man ist ja immer schlauer im Rückblick. Was habe ich im Rückblick erkannt? In dieser Zeit, in dieser Krisenzeit, habe ich mich ja sehr stark hinterfragt und was Introvertierte natürlich tun, natürlich ständig reflektieren und Tagebuch schreiben oder irgendwelche Notizen oder irgendwelche Fragen beantworten.
Ja, ja.
Drauf gekommen, wo es darum gegangen ist, den eigenen Weg zu verstehen. Und gleichzeitig habe ich dann auch, wie gesagt, das stimmt jetzt gar nicht, die Karriereberaterausbildung habe ich dann im Anschluss gemacht. Aber das habe ich für mich selber gemacht, dieses Reflektieren. Und da bin ich dann drauf gekommen, was hat mir eigentlich wirklich Spaß gemacht? Und dann ist rausgekommen, wenn eben Mitarbeiter, also Kollegen, Kolleginnen von mir zu mir gekommen sind und haben gesagt, hey, ich habe gehört, du hast ein gutes Händchen für Lebensläufe, auch für dieses schriftliche Verkaufen im Lebenslauf, weil ich bin ja der Zahlen, Daten, Fakten Mensch, wollen wir uns da nicht mal zusammensetzen und das ein bisschen verbessern. Die Leute haben aktiv mich aufgesucht und ich hatte zu diesem Zeitpunkt ja null Ahnung, dass das mal mein späterer Beruf ist. Oder auch meinen Bruder, den habe ich auch erfolgreich in einen neuen Job gecoacht. Und da wusste ich auch noch null von meiner Tätigkeit als Karriereberaterin. Und so habe ich das halt dann, wie gesagt, eins zu eins zusammengezählt. Und dann irgendwann ist der Groschen gefallen. Das war bei mir ziemlich schnell innerhalb von, also wo diese Krisensituation war, ich glaube, das habe ich innerhalb von 3 Monaten so gelöst, wusste ich, okay, das macht mir Spaß, Coaching und auch das Thema Karrierecoaching. Wieso? Weil ich war ja immer ein sehr wissbegieriger Mensch und ich wollte halt immer wissen, okay, wie kann ich meinen Chef am besten managen, damit ich ein angenehmes Leben als Angestellte habe. Also, dass ich da, wie gesagt, proaktiv seine Anfragen so schon rausfinden kann, weil ich kann unter Druck nicht existieren. Mhm. Und im Finanzbereich ist häufig so, du bekommst eine dringende Anfrage vom Vorstand rein oder vom One-over-One vom Chef. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss das alles besser managen. Und deswegen habe ich mich dann sehr häufig in die Perspektive von den Leuten ober mir versetzt, was könnten die jetzt ganz dringend brauchen? Ja. Und so habe ich das dann gemanagt. Und meinem Umfeld, die wussten halt irgendwann auf meine Fragen keine Antworten mehr. Und was macht man dann? Und auch damals schon, so ab den, also ich habe 2010 angefangen, dann zu arbeiten, nachdem ich das Studium abgeschlossen habe. So 2015er Jahre ist man auch schon ins Internet gegangen und hat sich YouTube-Videos angeschaut. Und das waren bei mir halt immer so karrieretechnische Dinge, habe mir dann auch noch so Bücher bestellt und habe dann halt, wie gesagt, ja, das Ding halt dann so gewuppt, so mehr oder weniger. Und ja, das waren halt so verschiedene Stränge, die ich dann verknüpft habe, also wieder dieses vernetzte Denken, und wo ich dann gewusst habe, am Ende des Tages, okay, nachdem ich auch diese Kündigungssituation für mich positiv gelöst habe, also ich habe mich da nicht unterkriegen lassen, ich bin habe mich da vom Betriebsrat coachen lassen und habe da diplomatisch verhandelt, dass am Ende des Tages das Geschirr nicht zerbrochen war, dass alle Tassen noch heil am Tisch gestanden sind und ich mir intern einen neuen Job suchen durfte. Und diese Chance habe ich dann genutzt. Und ich bin mit dem besten Chef meines Lebens dann auch belohnt worden. Und in dieser Zeit habe ich dann auch schon parallel, wie gesagt, mein zweites Standbein aufgebaut, habe Nägel mit Köpfen gemacht, habe bei Martin Werle eine Karriereberaterausbildung gebucht, bin dann nach Hamburg raufgeflogen und habe da, wie gesagt, dann endlich mein Ding gemacht, weil ich ja erkannt habe, wo wirklich meine Leidenschaft da ist. Und so ist eigentlich so in aller Kürze, wie ich wirklich rausgefunden habe, was mir Spaß macht, wo mein Herz aufgeht.
Ja.
Und, ja.
Ja. Das ist ein sehr ehrlicher Einblick, den du uns da gibst. Wenn ich dir zuhöre, kommt in meinem Kopf das Bild, es gibt so Ziele aus deinem Inneren, was du als innere Stimme bezeichnest. Ich konnte das schon hören, ich konnte das schon spüren. Irgendwas war da, irgendwas hat mich da auch immer wieder versucht anzuschieben. Und gleichzeitig gab es aber auch im Außen, ich würde mal sagen, Ziele, die aus dem Außen kamen. Das ist vor allem dieser Sicherheitsaspekt, dieses sichere Gehalt, das vermeintlich sichere Gehalt, was ja auch ein Trugschluss ist, wenn ich deine Geschichte höre. Du hast ja dann auch eine Kündigung bekommen und damit ist das der vermeintlich sichere Arbeitsplatz, das vermeintlich sichere Gehalt gar nicht mehr so sicher. Und das, was du uns hier gerade schilderst, ist ja oft ein Weg, den Selbstständige, nicht nur Introvertierte, sondern überhaupt auch Selbstständige gehen, diese Erfahrung eines Angestellten-Daseins. Mit der inneren Stimme, ist es das jetzt wirklich gewesen? Schlägt mein Herz dafür? Will ich das jetzt wirklich bis zum Lebensende machen? So weiter. Und dann diese Frage aufzubringen, aber was soll es sonst sein? Ja, was ist eigentlich, was will ich eigentlich im Leben? Was ist eigentlich mein Lebensziel? Und du hast ja auch gerade geschildert, die einzelnen Steps und diesen Prozess, den du gegangen bist, dass das nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern dass das wirklich ein Schritt für Schritt Vorgehen, also typisch introvertiert auch, ja, Vorgehen ist. Und Was mich zu der, das, das, was ich jetzt gerade so zusammenfasse, bringt mich zu der Frage, hast du einen Impuls oder vielleicht auch einen Tipp an unsere Zuhörerinnen, introvertierte, selbstständige Frauen oder die, die es werden wollen? Was für einen Tipp, was für einen Impuls würdest du ihnen geben? Was hilft, wenn man sich zwischen diesen inneren Bedürfnissen und den äußeren Anforderungen so hin und her gerissen fühlt?
Also mir hat da immer sehr geholfen, die Dinge, die so in meinem Kopf herumgewabert sind, zu Papier zu bringen. Wieso? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, das ist so, ich nenne das Downloaden, meine Gedanken downloaden, da sind nämlich neue, da haben sich meine Gedanken weiterentwickelt. Und das ist wichtig in diesem Prozess, dass man da auch weiterkommt. Und wenn man schriftlich hat, dann kann man sich selber weniger betrügen. Weil sonst findet man immer neue Ausreden. Das ist ja etwas ganz was Menschliches und das macht ja jeder von uns. Und deswegen hat es mir mal geholfen, das alles aufzuschreiben und dann auch stark mit diesem inneren Team zu arbeiten. Das ist ja so, der das jetzt nicht kennt, das sind einfach, in uns sind einfach verschiedene Anteile und Stimmen und diesen Stimmen einfach allen mal Raum geben. Das kann man ja auch, wie gesagt, kann man kreativ, kann man sich einen Flipchart nehmen und das aufzeichnen, man kann es aufschreiben. Also das ist sehr, sehr individuell. Aber wie gesagt, heruntergebrochen ist es einfach so, diese inneren Stimmen, jede Stimme ist wichtig und jede Stimme hat was zu sagen. Nur es gibt da so Stimmen, die sehr dominant sind und diese ruhigeren, leiseren Stimmen, die eher zaghaft sind, die werden so in den Hintergrund gedrängt. Und da ist einfach vom Prozess her das Ziel, diese, wie gesagt, auch eine Stimme zu geben. Und interessanter, oder nicht interessanterweise, sondern sehr gut, dass ich eigentlich durch diese Karriereberaterausbildung habe ich mich ja selber auch gecoacht. Und das war auch ein Element, das wir da durchgenommen haben. Und dann habe ich mich ja auch besser verstanden und immer besser verstanden, okay, wo muss ich noch besser auf mich hören? Und so konnte ich dann die Dinge eins zu eins besser dann verknüpfen. Wichtig ist auch, dass man diese Dinge dann auch noch mit den persönlichen Werten verknüpft. Und für mich war ja auch ein Riesenwert, das ist einfach so ein Lebenswert, Sinn. Und ich habe einfach in meiner Arbeit, auch wenn sie für meinen Chef, wenn sie für die Firma super wichtig war, für mich persönlich hat sie keinen nennenswerten Sinn mehr ergeben, weil ich mir gedacht habe, ja, wieso sitze ich jetzt da? Das ist Zeitverschwendung. Ich habe mir immer diese Vision oder dieses, ich denke sehr langfristig. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich jetzt eine alte Frau mit 80 bin und auf mein Leben zurückschaue und da von mir aus Kinder herumtollen und die mich dann fragen, was ich jetzt in meinem Leben, was ich ihnen für einen Tipp geben kann, ja, dann hat mir immer das Herz weh getan, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt genauso weitermache, in meiner unter Anführungszeichen Komfortzone, es war gut und auf der anderen Seite war ich seelisch, emotional sehr unglücklich, ja, dann hätte mir einfach was gefehlt, weil mein Anspruch im Leben ist, dass ich Menschen ermutigen kann, dass ich sie weiterentwickeln kann. Und das wäre auf meiner Stelle, die ich da gehabt habe, das wäre nicht möglich gewesen, weil die Stärken, ich habe meine Stärken ja schon eingesetzt, aber die, was wirklich von Herzen kommen, die waren ja für den Job unter Anführungszeichen nicht relevant. Und das hat mich so geschmerzt im Herzen, in der Seele. Und das hat mich im Endeffekt auch krank gemacht. Und jetzt, heute, habe ich wirklich das Gefühl, ja, ich, auch wenn ich mal unter Anführungszeichen nicht mehr aktiv erwerbstätig bin, ist ja vollkommen egal, weil ich kann immer unterstützen, ich kann immer helfen, ich kann immer ermutigen. Und das ist eine Fähigkeit, den richtigen Job zu finden oder den richtigen Ausbildungsweg. Das ist ja etwas, das braucht man ja immer. Das braucht man für immer braucht man das. Und da habe ich mir gedacht, das gibt mir einfach eine Befriedigung, einen Sinn. Und diesen Skill, den kann ich ja über die Jahre immer verbessern. Und das ist so mein Anspruch an mich gewesen. Und den habe ich halt im alten Job halt nicht gesehen. Hinzugekommen ist, ich bin ja auch, mein Ziel war es immer, Führungskraft zu werden und ich habe dann natürlich auch diesen Weg eingeschlagen, habe bei General Electric auch ein sehr ansprechendes Führungskräfteprogramm durchlaufen. Was habe ich da aber wieder erkannt mit der Zeit, dass ich Mitarbeiter nicht beurteilen will. Ich will nicht sagen, du hast den Umsatz nicht erreicht oder dieses und jenes, das sind einfach Sachen, mit denen will ich mich nicht beschäftigen. Für mich ist wichtig, jemanden zu motivieren, Leute zu ermutigen, zu inspirieren. Und da habe ich dann gemerkt, dass im Berufsalltag, da sind andere Dinge wichtiger. Und deswegen habe ich für mich erkannt, dass ich keine gute Führungskraft bin in dem Sinn, weil ich Leute dann sage, okay, jetzt du hast deine Ziele nicht erreicht. Das ist für mich einfach zu negativ. Ich bin da auf der anderen Schiene, da ist einfach mein ganzes Wesen viel besser aufgehoben. Und das habe ich auch in diesem ganzen, wie sagt man dann, in diesem ganzen Zusammenhang auch für mich festgestellt. Und deswegen konnte ich auch die Entscheidung dann besser treffen, weil ich wusste, ich mag schon Führung und ich bin auch eine Leaderin oder Führungskraft, aber in einem anderen Kontext.
Würdest du sagen, dass du deine Lebensaufgabe gefunden hast als in dieser Rolle als Karrierecoach, als Trainerin?
Ich denke schon, weil dieses Thema andere ermutigen und inspirieren, das hatte ich schon als kleines Kind getan.
Ja. Wie gehst du mit Zweifeln um? Ich meine, wir introvertierten Frauen, wir haben Zweifel im Abo, sag ich immer. Und ich höre hier eine sehr, sehr klaren, introvertierten Frau zu, die sagt auch, ja, ich habe meine Lebensaufgabe gefunden. Wie gehst du mit Zweifeln um? Hast du Zweifel?
Ja, also ich muss sagen, das war nicht immer so. Natürlich hatte ich Zweifel, weil ich war die erste im Familienverband, die sich selbstständig gemacht hat. Und ist ja klar, dass dieses Thema ja absolut das Unsicherste vom Unsichersten ist, speziell wenn man jetzt aus einem Beamtenhaushalt kommt, da sind halt andere Dinge wichtiger, da werden halt andere Dinge gelebt, dann hat man andere Erfahrungen gemacht und das wird einem mitgegeben. Und deswegen hatte ich kein positives Beispiel von einem Selbstständigen, weil in meinem Umfeld, auch wo ich herangewachsen bin, die waren alle abgearbeitet, nah am Konkurs und absolut, so wie ich aufgewachsen bin, unsichere Verhältnisse, ganz schlecht zum Beispiel für eine Familie. So. Ja. Und deswegen waren da natürlich sehr viele Zweifel da und Zweifel hatte immer etwas mit Selbstwert und Selbstvertrauen zu tun. Und heute habe ich natürlich auch noch Zweifel, aber wichtig ist, dass man mit Zweifeln dann richtig umgeht. Und zum Beispiel, wo ich dann ja mich dann getraut habe, kundzutun, dass ich vorhabe zu kündigen.
Ein sicherer Job. Das sichere Leben.
Ja, genau, ich wusste natürlich nicht wann, den Punkt, den konnte ich dann auch nicht benennen, aber ich habe es meinen Eltern eröffnet, dass das logische Ziel sein wird. Ja. War natürlich auch viele innere Zweifel, ist es der richtige Weg, halte ich mir da nicht zu viel auf, ich habe keine Ahnung, was man da jetzt macht und wie das alles läuft. Aber gleichzeitig habe ich mich immer sehr, wie sagt man dann, bin extrem wissbegierig und persönliches Wachstum, das ist immer mein Mega-Antrieb gewesen, schon immer. Und deswegen habe ich auch sehr viel so in diese Mindset-Arbeit investiert. Und das ist wirklich so, das meiste, das spielt sich alles im Kopf ab. Und ich habe da sehr viele Podcasts gehört, YouTube-Videos angeschaut, auch Coachings gebucht. Und ich kann da zum Beispiel Fragen weitergeben, die mir geholfen haben. Also zum Beispiel, wo ich mich selbstständig gemacht habe und in meinem Umfeld das so kundgetan habe, was war das Erste, was gekommen ist? Das ist aber unsicher. Oder das könnte ich nicht, einen sicheren Job und dieses Ganze unter Anführungszeichen, bla bla. Und natürlich zieht einen das runter und natürlich verunsichert das. Mit der Zeit habe ich aber gelernt, zu unterscheiden. Dann habe ich mir gefragt, okay, diese Person, die mir das jetzt gesagt hat, aus welcher Motivation handelt die heraus? Die handelt natürlich aus der eigenen Unsicherheit heraus. Ist ja selber nicht selbstständig, die ist selber angestellt. Ist ja logisch, dass die so reagiert. Und dann konnte ich mit der Zeit unterscheiden und habe mir gedacht, okay, das sind liebe und nette Menschen, aber für diesen Kontext muss ich sie jetzt auf die Seite schieben, weil die haben ja keine Erfahrung mit Selbstständigkeit, deswegen sind sie für mich auch die falschen Ansprechpartner. Eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist das, was diese Person sagt, das ist unsicher oder überleg dir das lieber zweimal, ein sicherer Job, ein tolles Gehalt. Da habe ich mir gedacht, ja, ist das wirklich wahr? Ist ein Job wirklich sicher? Ist es wirklich so, dass eine Selbstständigkeit unsicher ist? Und was ist da wichtig, dass man dann von den Dingen, die man eh schon weiß, es ist unsicher und man hat ein sicheres Gehalt, positive Beweise finden von Leuten zum Beispiel, die man im Umfeld hat, die selbstständig sind und mit denen mal sprechen. Und wenn man so schon die Einstellung hat, ich will jetzt positive Beweise finden, dann zieht man auch die richtigen Leute an. Das ist meine persönliche Erfahrung, weil man dann zum Beispiel dich Leute ansprechen oder du siehst irgendwo ein Video, du siehst irgendwo einen Beitrag und dann findet schon wieder eine Vernetzung statt. Dann kannst du schon wieder was fragen. Das ermutigt schon wieder. Und dann habe ich mir eben, wie gesagt, so eine Liste aufgeschrieben und bin halt dann auch mit den Menschen, also nicht immer ins Gespräch gegangen, weil da war ich ja auch noch nicht so, ich sag, da war ich ja noch eher zurückgezogener. Ich bin immer noch zurückgezogen, weil mir ist es wichtig, Ruhe zu haben. Aber im entscheidenden Moment, wenn es für mich wichtig ist, dann gehe ich in den Dialog, in den Austausch. Aber brauche dann gleichzeitig dann auch wieder meine Ruhezeit. Also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. So in diesem hohen Energiefall, das kann ich jetzt für den Podcast, weil wir es ausgemacht haben. Danach werde ich für heute Schluss machen, weil dann ist mein Energielevel komplett down. Dann gehe ich raus in die Natur, um aufzudanken, damit ich auch morgen um 8 Uhr in der Früh, wie gesagt, also nicht funktioniere, aber dass ich da für mich gut sorge, weil sonst habe ich ein Energiethema und dann bin ich ja, dann habe ich ein anderes Problem. Deswegen wollte ich das nur sagen, also nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Aber wie gesagt, um zurückzukommen zu unserer Frage, ganz, ganz wichtig, auch wenn andere Leute an einem was anzweifeln, Fähigkeiten oder sonst was, für sich selber überlegen, okay, was habe ich denn in meiner Vergangenheit zum Beispiel positiv bewältigt, dass man einfach positive Beweise findet, diese dann aufschreibt und dann sich in einem weiteren Schritt fragt, okay, welche Fähigkeiten und Stärken stecken denn da dahinter? Wie zum Beispiel beim Networking. War für mich ein langer Glaubenssatz, sehr gut, als Introvertierter ist man eine Niete in Networking. Wenn ich so die Leute in Arbeit anschaue, so diese, das will ich jetzt gar nicht negativ sagen, aber damit man es versteht, diese Schreier, diese Einlader, diese Oberflächlichen, da habe ich mir immer gedacht, das bin ich nicht, deswegen bin ich eine Niete. Und dann habe ich das aber genau hinterfragt und bin ich draufgekommen, ja, ich netzwerke aber komplett anders. Ich mache das über 1:1 und ich mache das indem, dass ich Leute ermutige, positiv überzeug, inspiriere. Und dann habe ich mir dies hinterfragt und bin ich draufgekommen, ja, eigentlich ist das schon, hat das schon mit Netzwerken zu tun. Und das war dann für mich so ein Aha-Effekt, wo ich gelernt habe, ah ja, ich kann das ja, nur ich mache es halt auf eine andere Art und Weise und habe dann dieses Wort für mich positiv neu interpretiert. Und so kann man dann sehr gut mit Zweifeln umgehen, weil dann weiß man, ich kann netzwerken. Es ist halt nicht so, wie es die Allgemeinheit versteht, aber ich weiß für mich, dass ich es kann. Und da ist halt, wie gesagt, aus meiner Erfahrung wichtig, dass man sich die Mühe macht oder diesen Schritt der positiven Beweisfindung geht. Die ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr essentiell.
Ich werde die Fragen, die du gerade genannt hast, auch in die Shownotes mit aufnehmen, dass es schnell auffindbar und nachlesbar ist. Du sprichst ja sehr stark davon, wie es ist, wenn von außen Zweifel gesät werden, weil dir dein Umfeld, deine Familie, Arbeitskollegen erzählen und sagen, selbst und ständig, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, unsicher. Wir kennen ja alle diese Vorurteile. Und danke fürs Teilen, wie du damit umgehst. Ich möchte gerne noch auf einen anderen Punkt hinaus. Du hast vorhin von den inneren Stimmen gesprochen, die in uns sind und die mitunter auch, die eine ist besonders laut, die andere besonders leise. Dann gibt es innere Stimmen, die sich auch mal streiten. Also was mir dabei geholfen hat, als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, was ich immer sehr wichtig finde, ist diese inneren Stimmen, die verfolgen ja auch alle in irgendeiner Form eine positive Absicht.
Richtig.
Ja. Also es ist ja nicht, um uns auf die Nerven zu gehen oder zu schaden oder um uns von etwas abzuhalten, sondern sie verfolgen, da ist oft ein Schutzmechanismus oder eine positive Absicht dahinter. Auch mal einen Moment Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, jetzt an deinem Beispiel, wieso habe ich denn so eine innere Stimme in mir, die mir erzählt, es ist sicher, bleib sicher, der Job ist sicher, das Gehalt ist sicher, dieses Sicherheitsthema, ja, wo kommt denn das eigentlich her? Und was will mir die innere Stimme damit eigentlich vermitteln? Also Einladung an alle unsere Zuhörerinnen, nicht nur im Außen die Zweifel zu betrachten, wie Silvi das gerade beschrieben hat, sondern auch mal zu gucken, die inneren Zweifel, wo kommen die eigentlich her? Und bin ich das wirklich?
Das ist ein guter Punkt. Und was kann ich da noch sagen mit diesen Zweifeln? Ja. Da ist es ganz wichtig, dass man sich dann auch fragt, okay, großer Wert ist Sicherheit, mit dieser Stimme dann verhandeln und dann fragen, okay, was kann ich denn tun, damit du dich sicher fühlst, auch wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, diesen Job zu kündigen. Und dann war bei mir ein Punkt, dass rausgekommen ist, okay, meine Stimme fühlt sich sicher, wenn Betrag X auf dem Konto liegt. Also war das für mich ein neues Ziel, dass ich Betrag X anspare. Da war ich auch gleich viel motivierter in der Arbeit, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ein Ziel. Und so konnte ich diese Stimmen dann, die natürlich einen Zweifel haben, so berechtigt für mich auch gewinnen, damit sie da auch mitziehen. Nur als Ergänzung noch zu deinem Beispiel. Das hat jetzt sehr gut gepasst, ja.
Immer wieder gerne Tipps und Impulse reingeben. Silvi, ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema mit dir gucken. Du hast jetzt schon mehrfach das Wort Energie in den Mund genommen und Reflexion und auch schon mal auch vom Burnout gesprochen. Das Thema ist ja auch nicht fremd. Und wenn ich jetzt auf uns introvertierte Frauen gucke und was uns auch so mitunter auszeichnet, das sind Zweifel, Ruhebedürfnis, Reflexion, Balance zwischen innerer Einkehr, nach draußen gehen. Und dann den Begriff der Macherin dagegen stelle oder daneben stelle, die mit Leistungsdruck zu tun hat, wo es um Ziele, ambitionierte Ziele erreichen geht, wo es darum geht, auf dem Punkt da zu sein. Die Frage, die ich an dich richte, ist, wie schaffst du es denn, eine Balance herzustellen zwischen der Macherin, ihren ambitionierten Zielen, ja, und der introvertierten Frau, die sagt, hallo, aber unser Energiehaushalt, bitte, der soll in Balance bleiben, schützt uns auch vor Ausbrennen. Wie machst du das?
Das ist eine gute Frage und dieses Thema, das hat mich sehr, sehr lange herausgefordert. Ich selber hatte jetzt nicht ein klassisches Burnout, aber es wäre sicher in die Richtung gegangen. Also bei mir war es hauptsächlich das Bore-out, aber das ist ja, wie gesagt, diese Begriffe,
ja, fließend.
Nur so für die Klammer. Was hilft mir da? Und man hörte immer in diesem Zusammenhang, mach Pausen. Mhm. Wenn du mich gefragt hättest, dann hätte ich ja auch gesagt, ich mache ja Pausen. Also dieses Bewusstsein hatte ich ja immer. Aber was war der Punkt? Ich habe dann zum Beispiel so intensiv an Dingen gearbeitet, dass ich da 2 Stunden, 2,5 Stunden, was auch immer, dran gearbeitet habe. Also Essen, Mahlzeiten, das war mir immer wichtig, das einzuhalten, aber dazwischen, das war einfach zu intensiv. Was habe ich gelernt? Die Arbeit so in Art Blöcken einzuteilen und dass man sagt, man macht zum Beispiel spätestens nach einer Stunde verpflichtend fix eine Pause. Mhm. Und da, das musste ich wirklich lernen, da so konsequent zu sein, weil dann hat man den konkurrierenden Anteil, jetzt ist es spannend, jetzt ist es neugierig, jetzt können wir in die Tiefe gehen. Und auf der anderen Seite war die andere innere Stimme, der andere Anteil, aber ich bin jetzt fertig, jetzt mach mal halblang, also ich brauche jetzt da mal eine Ruhe. Und das kann ich mitgeben, nach einer gewissen Zeit X wirklich Pausen machen. Und ich stelle mir auch sehr gern den Alarm von meinem Smartphone und der positive Effekt ist, dass ich meine innere Uhr sich jetzt langsam schon oder mit der Zeit auf das Thema eingestellt hat und ich dann schon vor dem Alarm weiß, okay, jetzt ist es dann Zeit. Oder was etwas anders, was ich auch sehr lange nicht verstanden habe, das ist mir auch durch diese ganze Mindset-Arbeit erst klar geworden. Wichtig ist eben, wenn man ein hohes Aktivitätslevel hat, dass man auch runterkommt, in den Parasympathikus geht und entspannt. Was ist da wichtig? Dass die Ausatmungszyklen länger sind als die Einatmungszyklen, weil beim Aktivitätsmodus ist man ständig im Sympathikus, also in dieser, damit man das Energielevel halten kann, aber damit man entspannen kann, braucht man eben diese längeren Ausatmungsphasen, damit man das ganze System durch den Vagusnerv einfach beruhigt. Das ist zum Beispiel ein Ding, was für mich wichtig ist, was ich auch sehr häufig mache, also mit der Atmung arbeiten oder was anderes, um in die Ruhe zu kommen, ist auch bewusst schöne Dinge tun, die mir Freude machen. Und das ist jetzt nicht, dass man ausgeht oder dass man sich was Teures leistet. Das kann es auch sein. Aber die Dinge sind immer ganz einfach. Und da ist einfach wichtig, dass man sich überlegt, ja, was macht mir denn Freude? Und ganz ehrlich, ich wusste am Anfang nicht, was mir Freude macht. Also das kam nicht von Herzen. Es war einfach so, ja, dieses halt oder jenes. Mhm. Und mit der Zeit bin ich dann drauf gekommen, dass es wirklich ist, zum Beispiel der Vogel, der in meinem Garten zwitschert, dem bewusst zuhören. Oder da habe ich mich auch mal in meinen Garten gesetzt und habe mir überlegt, was finde ich da jetzt eigentlich schön? Und dann habe ich diese, die Sträucher, die Bäume, alles angeschaut und habe mir gedacht, eigentlich diese schöne violette Farbe, die ist so schön. Und das habe ich dann mit meinen Emotionen dann verknüpft und dann ist es auch immer mehr in mir angekommen. Und wenn man wirklich so Ausschau haltet, was macht mir Freude, dann hat man auch so, dann kann man auch besser und mehr in die Ruhe kommen und man hat auch insgesamt ein positiveres Lebensgefühl. Noch ein anderer Tipp, wenn man eine Macherin ist, so wie ich, und auch so akribisch ist und auf Genauigkeit achtet, dann ist man auch häufig so, alles ist wichtig und alles muss erledigt werden.
Jetzt.
Und
im besten Fall jetzt.
Da muss ich auch lernen, dass es wichtig ist, nicht das fleißige Arbeitsbienchen zu sein, um den Bogen zu spannen in die Arbeitswelt, sondern wirklich überlegen, nach Prioritäten zu ordnen und überlegen, also damals als Angestellte, was ist jetzt für meinen Chef wirklich wichtig? Was zahlt in seine Ziele ein? Und dann hatte ich dann schneller eine Antwort gefunden. Oder sonst, wenn ich mir nicht sicher war, was habe ich getan? Ich bin zu ihm gegangen, das hat auch, wie gesagt, das konnte ich auch nicht sofort, das musste sich erst entwickeln, aber im Endeffekt bin ich dann zu ihm gegangen, habe gesagt, du, ich habe jetzt da 5 Dinge, ich habe die jetzt priorisiert, gib mir bitte da noch dein finales Okay, ob das für dich so in Ordnung ist. Weil dann hatte ich die Sicherheit und wusste, okay, die anderen 2 Dinge, die kann ich jetzt mal unter den Tisch fallen lassen und es ist mit meinem Chef abgestimmt, dass ich jetzt wirklich auf A, B und C priorisiere. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Oder sonst noch zum Abschluss noch eine gute Frage. Kann man sich fragen, egal was man jetzt macht, Aufgaben, das Umfeld, mit Dingen, die man so konsumiert, den ganzen Tag, dass man sich wirklich aktiv fragt, was bringt mir Energie und was raubt mir Energie? Und warum? Das Warum ist jetzt wichtig. Weil die Aufgaben zum Beispiel, die ich als Angestellte im Job hatte, die hatten ja mit Zahlen zu tun. Und ich bin da lange nicht drauf gekommen, dass es eigentlich meine Arbeit ist, die mir Energie raubt. Und dann bin ich drauf gekommen, wieso raubt mir das Energie? Weil ich den Sinn dahinter nicht gesehen habe und weil mir vieles einfach zu repetitiv war. Das heißt, ich habe das so durchoptimiert, dass ich im Endeffekt, um das mal so zu sagen, ich hatte zu wenig zu tun. Und deswegen habe ich mir dann immer neue Aufgaben geholt. Und da bin ich dann wieder in ein anderes Rad reingekommen. Aber diese Energiefrage hat mich dann auch auf die Spur gebracht, was ich wirklich will im Leben, also im Beruflichen und auch im Privaten. Also das ist eine sehr, sehr starke Frage.
Ja, werde ich auch gerne mit in die Shownotes aufnehmen, inklusive dem Tipp nach dem Warum zu fragen. Warum raubt es mir Energie? Ich kann das, was du hier gerade teilst, diese Notwendigkeit aus dem Tun, aus dem Denken, aus dem, ich sage immer, unser Verstand, der Verstand vieler Introvertierten ist eine Hochleistungsmaschine.
Oh ja.
Und wie bei allen Maschinen auch, muss sie gewartet werden. Es braucht Servicezeiten, es braucht Intervallzeiten und das heißt letztendlich nicht nur, also wirklich darauf zu achten, wie du sagst, was gibt mir Energie und wie komme ich aus dem Verstand zurück in den Körper? Mhm. Komme ich zurück in das Herz? Ja? Also du sagst, was macht mir Freude? Was mir auch sehr hilft, ist, wofür bin ich dankbar? Das tolle Violett, was du gerade beschrieben hast. Ja, oder die Möglichkeit, ich muss halt nicht morgens um 8 am Schreibtisch sitzen, sondern kann erst mal einen Spaziergang mit dem Hund machen. Ja, die Energie für den Tag zu bekommen und dann wirklich fokussiert und mit Freude loszulegen. Ich habe noch eine Bitte, bevor wir dann langsam zum Ende kommen, an dich. Du hast gerade verschiedene Methoden und verschiedene Tools geteilt, die dir helfen, eine Balance zu finden zwischen Dynamik, Ziele erreichen, Arbeitsalltag und in der Energie aufladen, Energie tanken. Gibt es eine Lieblingsmethode, ein Lieblingstool, wo du sagst, das hilft mir auf jeden Fall, Balance herzustellen zwischen ins Handeln kommen, tun und innere Ruhe finden, mich erden, wieder bei mir ankommen?
Da ist am besten einfach wirklich ehrliche Selbstreflexion. Dass man da mal einen Fokus drauf setzt, einen gewissen Zeitraum X, weil das sollte man nicht ständig machen. Da ist immer wichtig, sich ein Ziel zu setzen, wie lange will ich das jetzt mir vornehmen. Weil da kann man sich ja dann auch selber wieder entlassen, weil sonst wird es so eine ewig lange Geschichte und sich da wirklich mal zu Mittag oder dann am Abend mal hinterfragen, wie ist es mir heute gegangen? Habe ich mich wohlgefühlt in dem, was ich gemacht habe? Wenn ich Macherin war, habe ich dann im Endeffekt dann auch auf den anderen Anteil in mir geschaut, der jetzt eher Ruhe haben will. Mhm. Solche Sachen. Oder es kann auch umgedreht sein, dass man mehr so zu lang in dieser Ruhephase ist und dann ist es wieder schwer, diesen inneren Schweinehund zu überwinden, dass man in die Aktivität kommt. Also kann in beide Richtungen ja ausstrahlen und da einfach wirklich ehrlich hinterfragen und da in das Gefühl gehen und ehrlich den eigenen Körper, die eigenen Stimmen, deswegen habe ich ja von Wir gesprochen, ja. da hinterfragen. Und das ist jetzt nichts, was jetzt von heute auf morgen funktioniert, das ist einfach ein Prozess. Und da muss man einfach offen sein für kleine Veränderungen, für kleinste Veränderungen, sage ich jetzt mal. Da darf man sich nicht entmutigen lassen, weil zum Schluss, und das mache ich ganz kurz, da möchte ich auch noch ein paar wichtige noch Impulse geben zum Thema Ziele. Also die SMART-Formel, die ist ja da sehr klassisch, auf die werde ich jetzt nicht eingehen. Die meisten werden sie kennen oder die sie nicht kennen, die können gern danach googeln. Was ist jetzt beim Zielesetzen noch wichtig? Ziele sind oft zu groß in dem Sinn, dass man sagt, um jetzt in meinem Kontext zu bleiben, ich will einen neuen Job. Das ist das große Endziel. Egal ob jetzt angestellt als Selbstständige. Weil man sich umorientieren will, aber das ist zum Beispiel das große Ziel. Und dann habe ich mich auch selber aufgehangen in dem Sinn, dass ich unter diesem Ziel gelitten habe, weil ich mir gedacht habe, es dauert noch so lange und ich komme nicht weiter. Und dann bin ich so in die Negativspirale abgerutscht. Was hilft mir da, dass man dieses große Ziel in machbare Meilensteine oder Etappen einteilt? Das kann man gern vom Endziel sehen. Okay, mein Ziel ist berufliche Neuorientierung oder ein neuer Job. Und dass man sich dann fragt, okay, welche Schritte sind auf diesem Weg möglich? Und man wird, da kommt jetzt wieder die Perfektionistin hoch, man wird nicht von Beginn an alles unter Anführungszeichen richtig machen. Das ist einfach ein kreativer Prozess. Und da ist es gut, wenn man da so ein bisschen mit, am Computer ist es ja leicht, Dinge rumzuschieben oder wenn man lieber dieser analoge Typ ist, dass man da auch so mit Pinnnadeln und solchen Dingen arbeitet, wo man die Elemente einfach verschieben kann, dass man eine Dynamik drinnen hat. Und ganz wichtig ist, beim Zielesetzen ist immer wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Warum, was ist meine Anreizmotivation, warum mache ich das? Schriftlich aufschreiben, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sich überlegt, welchen Vorteil habe ich denn davon, wenn ich diesen Schritt jetzt X mache, weil es ist auch wieder positive Motivation. Oder man überlegt sich, welche Hürden könnten dann auftreten, runterschreiben und dann pro Hürde überlegen, wie kann ich diese überwinden? Weil dann nimmt man sich selber so die Dinge, die einen dann wieder aus diesem positiven Prozess raushauen, die kann man dann gleich im Keim ersticken beziehungsweise managen, weil beim Machen geht es ja auch sehr viel um Managen. Und dann noch zwei Impulse, dass man sich auch überlegt, okay, was sind denn die negativen Konsequenzen, wenn ich jetzt mein Ziel nicht angehe, beziehungsweise wenn ich mein Ziel, wenn ich mich jetzt da nicht aufraffe. Also dass man das sich auch schwarz auf weiß das auflistet, weil alles, was man schriftlich macht, das ist einfach, das hat eine gewisse, ich sage mal, ja, Worte im geschriebenen Sinn, die haben eine gewisse Macht, eine gewisse Ausstrahlung, und da ist man einfach mehr in diesem Accountability-Modus. Mhm. Und wenn man sich jetzt selber schwer tut, letzter Punkt, dann sucht man sich am besten einen Accountability-Buddy. Was ist das? Jemanden, einen Mensch im Umfeld, dem man davon erzählt und der einen dann, wie sagt man dann, man kann sich ja selbst betrügen, aber wenn man jemanden anderen das erzählt, wenn der mal nachfragt, dann ist es ja irgendwie blöd, wenn man sagt, ja, ich habe halt noch nichts getan. So. Und dann ist man da auch in einer positiven, sage ich mal, Beziehung, wo man da auch wieder einen positiven Anker für sich setzen kann, was jetzt dieses Thema Ziele angeht. Und das war mir noch wichtig, das mitzugeben, weil Smart-Formel ist wichtig. Aber ich denke, dieses Drumherum, was ich jetzt da beschrieben habe, das macht es dann wirklich aus. Und das hilft dann, dass man auch fokussiert bleibt, weil das ist ja das Um und Auf, um Dinge zum Abschluss zu bringen, weil das war ja auch ganz am Anfang, das haben wir auch erwähnt, genau.
Ich bin auch gerade, das Entrepreneur-Business-Herz in mir, das lacht gerade, weil du fasst nochmal sehr schön zusammen, was ich in den Episoden im November auch schon ausformuliert habe. Meine Erfahrung gerade für uns Frauen, die Smart-Formel alleine reicht nicht aus, um wirklich Ziele anzugehen, umzusetzen, Ziele zu erreichen. Gerade für uns Frauen, weil wir sehr stark, meine Abschlussfrage wird auch nochmal in die Richtung gehen, gerade für uns Frauen, weil wir sehr, sehr, einen sehr starken Motivator haben, und der heißt Sinnhaftigkeit. Mhm. Weil wir einen sehr starken Motivator haben, wenn wir wissen, wofür tun wir das. Und das ist auch für jede von uns unterschiedlich. Aber dieses Wofür klar zu haben, ja, was ist, wofür tue ich das? Und danke, dass du das nochmal so explizit ja auch nochmal reingestellt und zusammengefasst hast. Ich möchte jetzt das Interview wirklich langsam schließen, obwohl ich glaube, wir haben noch einige Anknüpfungspunkte. Aber ich möchte es trotzdem langsam schließen, und ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und deine Antwort, wenn ich mir was wünschen darf, die ist so ein bisschen wie ein ganz persönlicher Impuls von dir an unsere Zuhörerinnen, ja, die ja auch häufig Coach sind, auch häufig Trainerin, Beraterin unterwegs sind. Ich möchte gern von dir wissen, wie ist denn das für dich? Wie nimmst denn du das wahr, beides zu sein, erfüllt und erfolgreich?
Also ich nehme das wahr so. Das macht meine Persönlichkeit aus, und das darf sein. Und das widerspricht sich nicht. Und ich glaube, da darf sich jede Zuhörerin auch, die darf da auch ganz entspannt sein. Und da ist immer wichtig, aus diesem Selbstkritikmodus rauszukommen. Weil man ist ja immer selbst die größte Kritikerin. Und man haut ja auf sich selbst immer am meisten drauf. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das hilft gar nichts, weil man schwächt sich damit ja. Und wichtig ist, dass man mit sich selber sehr liebevoll und sehr wertschätzend umgeht. Und wenn jetzt so Dinge, so Gedanken aufkommen, du bist nicht gut genug oder das kannst du besser machen, einfach mal sein lassen und sagen, das ist nur ein Anteil, das ist nur eine Stimme, und dann wieder in dieses Plenum gehen und fragen, gibt es da noch andere Stimmen? Und was haben die zu sagen? Und auch mal zu fragen, die Stimmen sind jetzt wahrscheinlich leise, die trauen sich nicht, komm raus, wenn du möchtest, und wenn du heute denkst, das ist noch nicht dein Tag, dann mache ich dir einfach die Einladung, komm raus, wenn du denkst, dass der richtige Zeitpunkt ist, weil dann nimmt man auch wieder so den Druck weg, weil, was ist immer so oft der Punkt, man ist ungeduldig, und da ist einfach wichtig, sich selbst eine gute Freundin zu sein. Ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich so über die Jahre für mich rausgefunden habe: wenn ich mich selber fertig mache, dann habe ich selber am wenigsten davon.
Vielen Dank an dich für die ehrlichen Einblicke und für das Teilen von deinen Impulsen. Ganz wertvolle Tipps. Wie gesagt, ich werde die Fragen. Ich werde einiges davon noch in die Shownotes mit aufnehmen, damit sie leichter auffindbar sind. Ja, wir sind am Ende von diesem Interview angelangt, Silvi. Ich sage vielen Dank an dich fürs Kommen und an meine Zuhörerinnen. Wir haben darüber gesprochen, wie Silvi herausgefunden hat, was sie wirklich will im Leben. Wir haben darüber gesprochen, was innere und äußere Zweifel sind und wie du sie ablegen kannst. Wir haben über Tools gesprochen, die vor Ausbrennen schützen, aber auch vor Tools, die dich animieren, die dir helfen, die dich dazu anleiten, die an deiner Seite stehen, damit du auch wirklich Ziele erreichst, auch wirklich loslegst. Und wir haben, das freut mich gerade ganz besonders, noch einmal darüber gesprochen, was heißt es eigentlich, erfüllt und erfolgreich zu sein als introvertierte Frau und als Macherin. Dankeschön, Silvi, an dich.
Ja, liebe Nadine, herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Und ja, wenn jetzt da jemand den Impuls hat, mit mir in Kontakt zu treten, dann macht das sehr gerne. Und ich habe gelernt, das ist wichtig, bei Introvertierten am Ende noch zu sagen, weil da oft so eine Scheu da ist. Also wie gesagt, in den Shownotes findet man, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Und genau, von Herzen gern war ich heute hier bei dir, Nadine.
Dankeschön an dich und auch Dankeschön an unsere Zuhörerin, die ja, die einfach auch bis zum Ende jetzt mitgehört haben. Meine Bitte, schreibt mir gerne eure Gedanken, eure Ideen, eure Impulse an nadine@intropreneur-business.de. Und ihr wisst ja, ihr bekommt auch wirklich eine persönliche Antwort von mir. Keine Textbausteine, keine Assistenz. Es ist wirklich ein echter Dialog zwischen dir und mir. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, frohe Weihnachten. Hoffentlich an alle an einem guten Ort, der euch gut tut, mit Menschen, die ihr gerne um euch habt. Genießt die Plätzchen, die Lebkuchen, das Festtagsessen. Nehmt euch Zeit für Rückblicke, nehmt euch Zeit für die Vorausschau, Ziele setzen. Wir sind am Jahresende. Kommt gut ins neue Jahr. Im Januar wird es dann die nächste Folge vom Intropreneur-Business-Podcast geben. Wer die Briefe für Intropreneure abonniert hat, mein Newsletter, der kommt nochmal am Jahresende. Und bis dahin, denk immer daran, bei allem, was du tust. Es gibt nur einen richtigen Weg, deinen eigenen. Alles Liebe, deine Nadine.